온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 462. Wieder einmal haben wir ein vollgepacktes Programm für euch zusammengestellt. Wir beginnen mit der Lebensgeschichte der kolumbianischen Aktivistin und Frauenrechtlerin Marta López. López wurde vor fast 30 Jahren zum ersten Mal vertrieben. Seit Jahren steht sie auf den Todeslisten der Paramilitärs. Und doch kämpft sie weiter. Könnte utopisches Denken nicht einen Beitrag zu mehr Umweltgerechtigkeit leisten? Dieser Frage geht das Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam nach. Bei der Suche nach Antworten sprachen die WissenschaftlerInnen auch mit Gästen aus Lateinamerika. Was diese zu sagen hatten, hört ihr in einem Beitrag unserer Nachhaltigkeitsreihe. Doch bevor wir damit loslegen, gibt es noch drei Nachrichten über die Auswirkungen des Klimawandels in Mexiko und Panama. Eine spannende halbe Stunde wünscht das Onda-Info-Team.
Onda Info, Nachrichten.
Die ersten Opfer der Klimakrise in Mexiko sind die BewohnerInnen Cachimbos. Das Fischerdorf liegt auf einer schmalen Landzunge am Istmo de Tehuantepec im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Bereits 2013 wurde der Ort durch den Hurrikan Barbara zu großen Teilen zerstört. Bei Rückkehr der BewohnerInnen wurde davor gewarnt, dass sich die Lage in Zukunft verschlimmern wird. Seitdem fliehen die Menschen jedes Jahr während der Hurrikansaison zwischen Juli und Oktober auf das Festland. Dieses Jahr mussten sie ihr Dorf sogar schon früher verlassen. Starke Regenfälle veranlassten die lokalen Behörden, die BewohnerInnen Cachimbos bereits Mitte Juni zu evakuieren. Der Ort drohte in den Wassermassen zu versinken. Dieses Schicksal teilt Cachimbo mit der Isla Cangrejo in Panama. Die zum San Blas-Archipel gehörende Karibikinsel wird seit Jahren zur Regenzeit überflutet. Aufgrund des steigenden Meeresspiegels verschwinden Teile der Insel unter mehreren Zentimetern Wasser. Letztes Jahr war es besonders schlimm. Mehr als die Hälfte der Insel verschwand unter den Wassermassen. Der verbleibende Teil bot kaum noch Platz für alle BewohnerInnen. Nicht zuletzt deshalb wird an einem Plan gearbeitet, den Großteil der auf der Krabbeninsel lebenden Menschen innerhalb der nächsten 5 Jahre aufs Festland umzusiedeln. Das ist allerdings nur ein Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Mit Voranschreiten der Klimakrise werden weitere Inseln des San Blas-Archipels im Meer versinken. Wissenschaftler haben ermittelt, dass der Meeresspiegel seit Mitte des 20. Jahrhunderts um mehr als 20 Zentimeter gestiegen ist. Seit 2012 soll sich das Tempo des Anstiegs sogar mehr als verdoppelt haben.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
Im Jahr 2019 sind in ganz Kolumbien bereits über 50 soziale Aktivistinnen und Aktivisten ermordet worden. Indigene, bäuerliche und soziale Aktivistinnen und vor allem Mitglieder der Nachbarschaftsräte sind Opfer dieser Mordwelle. Dazu kommt eine ebenfalls steigende Anzahl von Drohungen und Mordversuchen. Eine, die seit vielen Jahren mit diesen Drohungen leben muss, ist die Aktivistin, Lehrerin und Frauenrechtlerin Marta López. López wurde vor bald 30 Jahren zum ersten Mal vertrieben. Mehrmals blickte sie in den Gewehrlauf eines Paramilitärs. Doch bis heute hat sie überlebt. Hier ist ihre Geschichte.
Ich bin seit vielen Jahren Mitglied des Kongresses der Völker. Außerdem bin ich Lehrerin bei Asocinchas, einer Organisation von afroindigenen Frauen im Chocó.
Schon 5-mal haben Paramilitärs versucht, Marta López umzubringen. Seit 2002 gilt sie als militärisches Ziel. In Kolumbien ist das ein Todesurteil. Trotzdem sagt sie:
Ich werde nicht schweigen. Ich werde nicht aufhören zu lachen. Ich werde nicht aufhören zu kämpfen. Ich werde nicht aufhören, meine Rechte einzufordern. Ich werde nicht aufgeben.
Die 49-jährige Kolumbianerin sitzt in einem schmucklosen Raum. Das wettergegerbte Gesicht, die etwas grauen, halblangen Haare, das blaue Kleid. Alles an ihr strahlt Würde und Entschlossenheit aus. Eine Kämpferin. Der Ort bleibt namenlos, denn ihr Todesurteil ist immer noch gültig. 1991 vertrieben Paramilitärs die Familie von Marta López Guisao zum ersten Mal aus Apartadó in der nordkolumbianischen Region Urabá, Teil der Provinz Antioquia. López erzählt.
Mi mamá vivía en otro pueblo, en Urabá. Entonces yo me voy para Urabá. En el 87.
Meine Mutter lebte schon in Urabá, also kam ich nach dem Abitur 1987 auch dahin. Dort habe ich angefangen, in einer Stadtteilschule als Lehrerin zu arbeiten. Damals war die linke Partei Unión Patriótica auf ihrem Höhepunkt. Aber damals kam auch die Gewalt nach Urabá.
Y también empezó la violencia en Firme en la región de Urabá.
Urabá war eine der am stärksten umkämpften Regionen im kolumbianischen bewaffneten Konflikt und das zivilgesellschaftliche und basisdemokratische Engagement der Unión Patriótica war vielen Unternehmern und Politikerinnen ein Dorn im Auge. Mit Hilfe paramilitärischer Banden wurden tausende Funktionäre der Unión Patriótica ermordet. Fast hätte es auch Marta López getroffen.
Tipo por ahí 10 de la mañana cuando llegan como tres tipos a asesinar el presidente de la Junta Comunal.
So um 10 Uhr morgens kamen drei Typen zur Schule, um den Vorsitzenden des Nachbarschaftsrates umzubringen. Die kommen also, ziehen ihre Waffen und schnappen ihn. Ich springe auf und sie richten ihre Waffen auch auf mich. Er aber bittet darum, dass sie mich verschonen sollen und ihn nicht vor den Lehrerinnen und den Kindern umbringen sollen. Also nehmen sie ihn mit zu einer Plantage und erschießen ihn dort. Ein paar Tage später tauchen Flugblätter auf, in denen wir bedroht werden, weil wir die Mörder gesehen haben. So begann meine erste Vertreibung.
Daraufhin floh die Familie López Guisao wie viele andere in die Hauptstadt der Provinz Antioquia nach Medellin, zweitgrößte Stadt Kolumbiens.
Wir kamen nach Medellin, wie alle Vertriebenen, ohne zu wissen, wo wir leben und wie wir überleben sollen.
Damals siedelten sich tausende Binnenvertriebene in den neu entstehenden Stadtvierteln an den Hängen von Medellin an. Viele der Vertriebenen organisierten sich, bildeten Komitees und gründeten schließlich ein eigenes Viertel, Olaya Herrera, knapp oberhalb des Bezirks Comuna 13. Marta López, ihre Schwestern und ihre Mutter halfen mit, das Viertel aus dem Nichts aufzubauen. Hilfe vom Staat gab es keine, denn das Viertel war, wie so viele, illegal. Weder Stadtverwaltung noch Polizei ließen sich blicken. Deshalb organisierten sich die SiedlerInnen in Nachbarschaftskomitees und planten ihren eigenen Stadtteil. Wo werden die Straßen gezogen? Wo kommen die Häuser hin? Noch heute schwärmt López davon, wie sie mit den neuen NachbarInnen alles gemeinsam organisiert und aufgebaut haben.
Se sacaron los lotes en donde iba a quedar el colegio, donde iba a quedar la iglesia, pues todos los lotes sociales, el parque, las canchas, la guardería.
Wir haben die Grundstücke abgesteckt, den Platz für die Schule bestimmt, die Kirche, den Hauptplatz, den Kindergarten. Die kleinen Holzhäuser haben wir gemeinsam gebaut. Heute haben wir im Haus von Juan gearbeitet, morgen im Haus von Pedro, bis schließlich der ganze Block fertig war. Vom Start war nichts zu sehen. Wir haben die Treppen und Wasserleitungen selbst gebaut. Das Viertel war sehr gut organisiert.
Marta López baute natürlich die Schule mit auf und arbeitete wieder als Lehrerin. Ihre jüngste Schwester Alicia wurde Leiterin des Gesundheitskomitees. Ende der 90er Jahre wurden viele der Viertel in und um die Comuna 13 von Milizen der FARC, der ELN und der CAP dominiert, während die meisten anderen Viertel von Medellin damals bereits von den paramilitärischen Gruppen Bloque Cacique Nutibara und Bloque Metro kontrolliert wurden. Der Staat und die kolumbianische Armee versuchten nun, auch die Comuna 13 und die angrenzenden Viertel unter ihre Kontrolle zu bringen. Der damalige Gouverneur von Antioquia, Álvaro Uribe, und die Stadtverwaltung verkündeten, die Milizen zu vertreiben und so für Sicherheit sorgen zu wollen. Marta López erzählt die Geschichte jedoch anders.
Si algo hay que le preocupe al Estado colombiano.
Was dem kolumbianischen Staat Sorgen macht, ist diese starke Selbstorganisierung der Communities. Wenn eine Community politisch und sozial stark ist und sich selbst um ihre Rechte kümmert, weil es der Staat nicht macht, dann macht das dem Staat, den Behörden und der Bourgeoisie Angst. Denn sie fürchten dann, dass es einen Aufstand geben wird.
Porque ellos creen que entonces va a haber una sublevación, una insurrección de estas comunidades.
Vom Staat ungehindert konnten Paramilitärs nun Stützpunkte ober- und unterhalb der Comuna 13 aufbauen. Soziale Anführer wurden verfolgt, die ersten selektiven Morde begannen.
El discurso del señor Álvaro Uribe Vélez era: si acabamos con el agua, acabamos con el pez.
Álvaro Uribe formulierte seine Strategie so: Wenn wir das Wasser ablassen, stirbt der Fisch. Wir, die Communities, waren also angeblich das Wasser und die bewaffneten Gruppen der Fisch. Uribe meinte also, wenn wir diese ganze soziale und politische Selbstorganisation zerstören, bedeutet dies das Ende für die Milizen der ELN und der FARC in diesen Vierteln.
Gleichzeitig mit den Kontrollpunkten der Paramilitärs errichteten Polizei und Armee nun immer häufiger Straßensperren oder drangen in die Viertel ein. Am frühen Morgen des 27. Februar 2002 wurden an einer solchen Straßensperre 4 Jugendliche und ihr Taxifahrer gefoltert, verstümmelt und erschossen. Angeblich waren es GuerillakämpferInnen. Doch Marta Lopez kannte die Jugendlichen gut. Es waren ihre SchülerInnen, 14, 15 und 16 Jahre alt. An jenem Morgen war sie bereits in der Schule, erzählt sie, als ein Kind weinend angelaufen kam und von dem Vorfall berichtete. Sie fuhr sofort zum Krankenhaus und traf dort die Eltern. Dann nahm sie der Arzt beiseite. Lopez erinnert sich an folgenden Dialog.
Der Arzt sagte: Frau Lehrerin, kann ich Ihnen etwas anvertrauen? Ich: Was ist passiert? Er sagt: Was sollen diese Kinder nur angerichtet haben, dass sie auf diese Weise ermordet worden sind? Dabei ist doch das einzige Vergehen dieser Kinder, dass sie in einem armen Viertel leben, dort überleben und für ihre Rechte kämpfen.
Am 21. Mai 2002 startet dann die Operation Mariscal, in Kolumbien die erste groß angelegte Militäroperation im innerstädtischen Raum. Noch vor Tageseinbruch dringen etwa 1000 Polizisten und Soldaten in mehrere Stadtviertel der Comuna 13 ein, begleitet von Panzern, Maschinengewehren, Hubschraubern und einem großen Medienaufgebot. Über 12 Stunden lang schießen die Uniformierten auf alles, was sich bewegt. Die Bilanz: 9 Tote, erschossen von Sicherheitskräften, 3 davon minderjährig. 55 Menschen werden verhaftet. 3 Tage nach der Operation Mariscal kommen die Soldaten erneut. Diesmal mit maskierten Männern und in Uniformen ohne Abzeichen. Die Vermummten weisen die Soldaten an, welche Häuser sie durchsuchen sollen. Fotos, Ausweise und Unterlagen werden beschlagnahmt. Auch die Familie von Marta Lopez ist betroffen.
In dieser Operation sind viele Leute verhaftet und Alicia.
Viele Leute werden festgenommen, auch meine Schwester Alicia, die die Krankenstation leitet. Sie wird festgenommen, weil ein Maskierter sagt, sie sei die Leiterin der Krankenstation, die die Verletzten versorgt. Vor den Augen ihres 3-jährigen Sohnes wird sie verhaftet und geschlagen. Sie wird wegen Rebellion angeklagt und erst nach einem Jahr wieder freigelassen.
In den folgenden Monaten werden die BewohnerInnen eingeschüchtert und leben im Belagerungszustand. Die Armee errichtet Straßensperren und übergibt junge Männer an die Paramilitärs. Oft verschwinden diese Männer daraufhin spurlos. Am 16. Oktober 2002 beginnt die 3-tägige Operation Orion. 2 Monate zuvor hat Álvaro Uribe das Präsidentenamt angetreten. Er hat die Wahl unter anderem mit dem Versprechen gewonnen, mit harter Hand gegen die Guerilla vorzugehen. Die Operation Orion ist eine Art Generalprobe für seine sogenannte Politik der demokratischen Sicherheit. Diesmal dringen 1500 Soldaten und Polizisten in die Comuna 13 ein, begleitet von Luftwaffe, Geheimdienst und Paramilitärs. Marta Lopez ist in der Schule, als der Angriff beginnt.
In esta operación Orion, que hubo un bombardeo del aire, helicópteros.
Während dieser Operation Orion haben die Hubschrauber aus der Luft auf die Comuna 13 geschossen. Das habe ich selbst erlebt. An dem Morgen war ich mit den Kindern in der Schule. Wir lagen auf dem Boden, um uns vor den Schüssen aus der Luft zu schützen. Sie haben auf uns geschossen, als ob wir Kakerlaken oder Ratten wären.
Im Verlauf der Militäroperation werden 180 Menschen erschossen oder verschwinden spurlos. Doch auch nach dem Ende der Operation werden GemeindeaktivistInnen gezielt verfolgt. Dutzende Menschen werden verschleppt und tauchen nie wieder auf. Auch Marta Lopez steht auf der schwarzen Liste der Paramilitärs.
An einem Montag sind die Lehrerinnen wie immer um 6:30 in der Schule, um die Kinder zu empfangen, als eine bewaffnete Gruppe ankommt, die sich nicht ausweist. Sie kommen mit einem Vermummten und fragen nach mir. Wo ist die Lehrerin Marta?
La profesora Marta, ¿dónde está? Bueno.
Aber López ist an dem Tag nicht in der Schule. Das Kollegium hat zuvor beschlossen, dass es für sie zu gefährlich sei. Trotzdem bleibt die Familie in den folgenden Monaten in Medellin, denn ihre Schwester Alicia ist noch immer in Haft. Die Familie muss immer wieder den Wohnort wechseln, wird immer wieder aufgespürt, erneut bedroht und muss wieder fliehen.
Nosotros, ¿qué decíamos? Nos cogen, nos torturan, nos asesinan.
Uns war klar, wenn sie uns schnappen, dann foltern und töten sie uns. Deshalb haben wir uns Zyankali-Kapseln besorgt. Wir waren bereit, uns umzubringen, damit sie uns nicht foltern können. Viele von uns hatten damals diese Kapseln dabei.
Als Alicia nach einem Jahr Haft endlich freigesprochen wird, flüchtet die Familie sofort aus der Stadt. In den folgenden Jahren arbeitet Marta López in Bolívar, in Venezuela und mit afroindigenen Frauen im Chocó. Oft ist auch ihre Schwester Alicia dabei.
Alicia und ich haben uns sehr viel bedeutet. Von klein auf war sie immer in meiner Nähe. Wir waren selten getrennt. Wir haben bis 2017 politisch zusammengearbeitet. Sie war eine Kämpferin. Nachdem wir Medellin verlassen haben, sind wir 15 Jahre lang nicht mehr dorthin zurückgekehrt.
Erst 15 Jahre später, Anfang 2017, wagt sich Marta López mit ihrer Schwester Alicia zum ersten Mal wieder nach Medellin, um ihren noch dort lebenden Bruder zu besuchen. Doch nach wenigen Tagen, am Morgen des 2. März 2017, kommt ein Mordkommando in das Restaurant des Bruders und tötet Alicia mit einem Kopfschuss. Marta López ist noch heute fassungslos und für einen Moment weicht jede Entschlossenheit der Trauer, die sie noch immer quält.
Diese Todesstrafe war 15 Jahre später immer noch gültig. In dem Viertel, aus dem sie uns vertrieben haben, dort, wo sie uns zum Tod verurteilt haben, dort wurde meine Schwester erschossen. Als sie meine Schwester erschossen haben, dachten sie, sie hätten mich erschossen, die Lehrerin.
Ausnahmsweise gibt es in diesem Fall zwei Festnahmen. Einer der Täter wird im Februar 2019 für den Mord zu 40 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Und nach wie vor ist ungeklärt, wer den Befehl gegeben hat und warum.
Alicia wurde von Paramilitärs in einem Land umgebracht, dessen Regierung leugnet, dass es Paramilitärs gibt. Ich wünsche mir, dass der Staat und die Staatsanwaltschaft aufklären, wer die Auftraggeber sind, denn die Mörder haben Befehle ausgeführt. Von wem und warum? Was haben wir dem Land und den Communities damals angetan, dass sie uns zum Tod verurteilt haben und wir tatsächlich verfolgt und umgebracht werden?
¿Qué daño le hicimos nosotros hace 15 años a esas comunidades para que nos sentenciaran a muerte?
López lebt nun an einem halbwegs sicheren Ort. Sie versucht, ihren Schmerz mit Meditation und spirituellen Ritualen zu lindern, die sie auch bei den Frauen in den Gemeinden anwendet, die ebenfalls unter dem Krieg leiden. Denn Marta López ist entschlossen, ihren Kampf nicht aufzugeben.
No voy a bajar la cabeza. Voy a seguir.
Ich werde nicht einknicken, sondern weiter als Menschenrechtsverteidigerin arbeiten. Und solange wir leben und sprechen können, werden wir laut sein. Denn wir sind die Stimme derjenigen, die zum Schweigen gebracht wurden.
Wir schreiben das Jahr 1516. Aus europäischer Sicht war es gerade mal 24 Jahre her, dass Amerika entdeckt wurde. Die reißerischen Reiseberichte von goldenen Städten und noblen Wilden verzückten die europäischen Königshöfe. Der englische Rechtsanwalt Thomas Morris hatte die imperialistischen Fantasien jedoch bald über und konterte mit einer literarischen Vision der Reise auf den wunderbarlichen Insul Utopia, einem fiktiven Paradies auf Erden. Seitdem steht der Begriff der Utopie für eine bessere, noch zu schaffende Welt. Im Jahr 2019 erscheint es dringlicher denn je, eine bessere Welt zu schaffen, denn der menschengemachte Klimawandel setzt dem Hier und Jetzt mächtig zu. Könnte utopisches Denken nicht einen spannenden Beitrag zu mehr Umweltgerechtigkeit leisten? Das fragt sich das Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Und um Antworten baten sie keine europäischen Futurologen, Influencer oder ähnliche postmoderne Orakel, sondern Gäste aus Lateinamerika.
Das ist unsere reale Utopie. So sowas hast du nie erlebt. Lass uns vom Wind verwehen, unser Weg, das Ziel.
Algunas palabras, muchas palabras que no conozco, como por ejemplo utopía.
Es gibt einige Wörter, die ich bisher nicht kannte. Zum Beispiel Utopie. Gestern habe ich einige Freunde gefragt und die haben mir gesagt, das ist etwas Erdachtes, das in der Zukunft passieren wird oder wofür gearbeitet wird, damit es passiert.
Was genau eine Utopie ist, fand Yanda Montaguano erst bei einem Abendessen in Berlin heraus, gerade noch rechtzeitig. Nur einen Tag später sollte er auf einer Veranstaltung des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam sprechen. Das Thema: Protest und Utopien für Umweltgerechtigkeit.
Protestieren? Na gut. Als Pressesprecher und Journalist des Hapara Indigenas ist es sein Job, Alarm zu schlagen. Zum Beispiel, wenn auf dem Land des Hapara im ecuadorianischen Regenwald ungefragt Bäume gerodet oder nach Öl gebohrt wird. Doch mit der Idee der Utopie kann Yanda nicht viel anfangen. Träume seien doch viel konkreter.
Entonces, pero nosotros los pueblos indígenas tenemos un sueño que le llamamos. Nosotros en los sueños cuando nos dormimos miramos las visiones.
Wir Indígenas haben unsere Träume. Wenn wir schlafen, haben wir Visionen. Die Träume sprechen zu uns, zeigen uns auf, was passieren wird und leiten uns im Leben, in Gemeinschaft und auf unserem Land. Es scheint mir, als ob Utopien und Träume sich ähneln. Der Unterschied ist, dass die Träume real sind, denn sie zeigen Dinge, die wirklich passieren werden. Die Utopie ist für uns wie ein Traum, der erst in der Zukunft geträumt wird. Wir leben unseren Traum dagegen bereits jetzt. Und der heißt, den Regenwald retten. Oder das, was vom Amazonas noch übrig ist.
Y para eso debemos que salvar lo último que nos queda, la Amazonía.
Dieser Traum schien Wirklichkeit zu werden, als um die Jahrhundertwende in Ecuador die indigene Vision eines Buen Vivir, eines guten Lebens, viel Aufmerksamkeit fand. Buen Vivir, das bedeutet nachhaltig und gemeinschaftlich zu leben, im Einklang mit der beseelten Natur, der Pachamama. Und diese Formel nutzen Ökonomen wie Alberto Acosta, um ihre Kritik am kapitalistischen Produktionsmodell zu erweitern. Plötzlich ging es nicht mehr nur um die Rechte von Lohnabhängigen, sondern auch um die Rechte von Kleinbauern und um die von Mutter Natur.
Als das Buen Vivir 2008 sogar als Grundrecht in die Verfassung aufgenommen wurde, war der Jubel zunächst groß, erinnert sich Miriam Lang, Professorin für globale und soziale Studien in Quito.
Was aber passiert ist, also mit der Einschreibung des Buen Vivir in die Verfassung, was ja einerseits ein historischer Moment war, weil es dadurch weltweit sichtbar wurde, weil es irgendwie geadelt wurde, könnte man sagen, ist aber gleichzeitig so eine Reformatierung hat eingesetzt, also wo das dann ins Staatsformat gepresst wird. Und das heißt, schon in der ecuadorianischen Verfassung von 2008 koexistiert Buen Vivir plötzlich mit Entwicklung.
Heute, gut 10 Jahre später, erklärt Miriam Lang dem Publikum in Potsdam, warum diese Koexistenz eine Illusion war. Denn die ecuadorianische Ökonomie ist bis heute stark auf den Verkauf von Erdöl angewiesen und...
Generell muss man auch mal sehen, dass die Regierung wirtschaftspolitisch in einer schwierigen Lage ist, weil das meiste Öl aus den gängigen Ölquellen, die schon ausgebeutet werden, eben auf 10 oder länger Jahre an China vorverkauft ist. Und das Geld schon ausgegeben. Das heißt, es gibt überhaupt keine Erlöse aus der gängigen Ölförderung. Und wenn du die Fördergrenze nicht erweiterst, gibt es für den Staat außer den Steuereinnahmen kein zusätzliches Geld. Und das ist tatsächlich ein relativ enger Handlungsspielraum.
I didn't realize the damage you were doing. You created a toxic environment. Not just for me, but others too.
Schädliches Handeln, toxische Umwelt für alle. Die Vorwürfe einer aktuellen UNO-Kampagne passen ganz gut zum Handeln der ecuadorianischen Regierung. Gemeint ist aber ein anderer. Ein globaler Albtraum. Plastik. Und dieser böse Traum führt uns zurück in Yandas Amazonas.
Für Plastik braucht es Öl. Und mit der Ölförderung beginnt die Verschmutzung. In meinem Territorium wurden kürzlich 2 Förderlizenzen vergeben. Dieses Öl zu fördern wäre vielleicht gar nicht nötig, wenn die großen Länder und die großen Städte nicht so viel Plastik verbrauchen würden. Das würde vielen Gegenden helfen.
Mehr bewusster Konsum im Norden. Besonders für die Generation Fridays for Future ist das längst Programm. Und auch in Lateinamerika sehen mehr und mehr Jugendliche die rücksichtslose Ausbeutung von Ressourcen kritisch.
Das ist auch der Arbeit von Menschen wie Marco Weiß-Hahn zu verdanken. Der Referent der Kinderhilfsorganisation Terre des Hommes ist ebenfalls als Redner nach Potsdam gereist. In Peru besucht Passan regelmäßig Bildungseinrichtungen und wirbt dafür, den Regenwald nicht als Selbstbedienungsladen misszuverstehen.
Wir arbeiten daran, dass die Schulen nicht ständig von natürlichen Ressourcen reden. Natur muss anders wahrgenommen werden, als Mutter Natur, vielleicht auch als natürliches Gut. Das steht eher im Dialog mit der Idee von Gemeingütern. Das kann uns weiterbringen beim Zusammenleben. Die Kinder lernen unterschiedliche Konzepte kennen. Jedes Wort hat eine Gefühlsebene. Das Wort Naturgut löst eine affektive Reaktion aus. Das Wort Mutter Natur noch eine ganz andere. Ein Kind wird sagen, ich kann dir doch nicht den Bauch aufschlitzen, nur um Gold zu fördern.
Dass dieses Naturverständnis in Regierungen, Börsensälen und Aufsichtsräten keine Jubelstürme auslösen wird, geschenkt. Ein produktiver Streit sei auch nötig, findet Marco Bassan. Sonst verkomme die Idee vom guten Leben zu einer PR-Floskel oder einem ewigen Versprechen.
In ninguna utopía o en ninguna utopía o en ningún lugar está vacío de conflicto.
Keine Utopie und auch kein realer Ort ist frei von Konflikten. Es wird immer Streit und Missverständnisse geben. Es gibt Klimakatastrophen mit Starkregen oder Hagel, die die Ernte zerstören können. Für die Indigenas ist das kein Unglück, sondern der Beginn eines Dialogs. Auch ein Streit produziert Informationen, die sich nutzen lassen für ein neues Gleichgewicht. Wir haben etwas falsch gemacht, deshalb hagelt es, wo es nicht hageln sollte. Alle versuchen dann herauszufinden, wie sich die Harmonie wiederherstellen lässt. Jedem Konflikt sollte mit Respekt und Zärtlichkeit begegnet werden. Das ist aller Anfang.
Damit solche produktiven Konflikte keine Utopie bleiben, haben Yanda und andere indigene Medienmachende aus dem Amazonas einen Song geschrieben, der ihren Traum noch einmal auf den Punkt bringt.
Denn nicht vergessen, auch das gute Leben muss tanzbar sein.
Rapacacana, somos hijos del primer levantamiento. Pregunta Rumiñahui y que yo no miento. El taqui nuestros abuelos no despiertan los sueños. El abuelo tiempo me habla hace tiempo. El abuelo tiempo me habla hace tiempo.
En la Amazonía se siente la sabiduría de nuestros ancestros. Ahora más que nunca los espíritus se juntan. Los árboles, las aves, los ríos, los cuerpos se levantan. Yo respondo, no me escondo. Pon tu mano hermano latinoamericano. Yo respondo, no me escondo. Pon tu mano, hermano latinoamericano.
Pon tu mano, hermano latinoamericano.
Miña apa chiruca, miña apa chiruca. Pupu pinchu sansuca, timia ubu trachiaba.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.